Achtung, es sind eine Anwesenheitskontrolle statt. Dazu begibt sich bitte jeder Athlet auf sein zugewiesenen Machtraum, die Handaufhülle zu öffnen. Fehlung.
Ja, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die kriminologischen Erkenntnisse sind und das, was politisch sozusagen im Mainstream als notwendig erachtet wird. Und diese Übersetzungsleistung, das ist eine extrem große Aufgabe, die uns allen bevorsteht und wo wir, glaube ich, echt noch eine Menge miteinander arbeiten müssen.
Herzlich willkommen zur Podcast Haftzeit. Heute werde ich bezüglich der Moderation begleitet von Herrn Will und von Herrn Dürr.
Hallo, Herr Abend.
Hallo.
Hallo.
Als Gast dürfen wir heute begrüßen unsere ehemalige Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, Frau Professor Dr. Lena Kreck.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bisher nur Konsumentin dieses wunderbaren Podcasts und heute Gast. Das ist sehr schön.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, Frau Kreck.
Vielleicht etwas zu Ihrer Person. Sie wurden 1981 geboren. Sie haben Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität studiert und haben dann 2015 am Zentrum für europäische Rechtspolitik in Bremen promoviert.
Das ist korrekt, ja.
Ja? Sie sind Juristin sowie Politikerin in der Partei Die Linke. Sie waren von 2019 bis 2021 Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin. Und vom 21. Dezember 2021 bis zum 27. April 2023, also 16 Monate, waren Sie Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung des Landes Berlin.
Das ist fast korrekt, denn in der Tat war ich darüber hinaus natürlich nach wie vor Mitglied meiner Hochschule und kehre jetzt auch wieder zurück. Es hört sich so an, als ob das 2021 geendet ist. Das ist nicht der Fall.
Wir haben kurz vorher telefonisch gesprochen und Sie haben mir gesagt, dass Sie stolze Besitzerin eines Deutschlandtickets sind und mit der BVG hierher gekommen sind. Als Senatorin wurde Ihnen ein Fahrzeug mit Fahrrad zur Verfügung gestellt. Ist Ihnen die Umstellung wieder schwer gefallen?
Überhaupt gar nicht, denn ich werde Ihnen Folgendes verraten. Mindestens eine Fahrt, die Hin- oder die Rückfahrt zur Arbeit, habe ich auch als Senatorin im ÖPNV gemacht. Mir war das ganz, ganz wichtig, die Welt und die Berlinerinnen und Berliner jenseits der getönten Scheibe zu sehen. Und so bin ich jeden Tag eigentlich ÖPNV gefahren und damit war der Umstieg ganz leicht.
Ja, jeder, der Sie kennt, hat Sie auch als einen sehr nahbaren Menschen erlebt, wenn ich das mal so sagen darf.
Das können nur andere beurteilen.
Nachdem Sie zur Senatorin ernannt wurden, waren Sie plötzlich Chefin der Senatsverwaltung für Justiz mit einem riesen Organigramm und verschiedensten Organisationsabläufen. Sie waren verantwortlich für viele, viele Mitarbeiter, aber auch für 3.500 Gefangene. Konnten Sie sich auf diese Aufgabe gut vorbereiten? Und können Sie sich vielleicht an die ersten Tage erinnern?
Also in der Tat ist es ja ganz schwierig, wenn man eine so große Aufgabe übernimmt, die man noch nie gemacht hat. Und ich war ja auch die erste linke Justizsenatorin in Berlin. Das heißt, es gab niemanden, den ich fragen konnte, wie läuft denn das in Berlin aus einer, also oder wie kann man das aus einer linken Perspektive eigentlich gestalten? Also das heißt, ich habe dem Grunde nach bei null angefangen, aber gleichzeitig hatte ich eine sehr klare Vorstellung davon, was ich machen wollte und was wiederum aber auch die Herausforderungen sind. Und ich habe dann immer ein Bild bedient. Ich habe gesagt, ich klappe mein Visier hoch, ich nehme links und rechts mein Team an die Hand und wir laufen jetzt durch den Hagelsturm. Und das Bild hat mir unglaublich geholfen, weil ich mich damit nicht alleine gefühlt habe und ich sehenden Auges in diese große, verantwortungsvolle Aufgabe gestartet bin. Und deshalb waren die ersten Tage natürlich aufregend, weil ich muss gerade zögern, ich denke, war jeder Tag aufregend und für mich als Person unglaublich bereichernd, aber ich hatte da jetzt nicht große Startschwierigkeiten.
Ja. Okay, man wird, denke ich mal, auch gut begleitet von denen, die dort in der Senatsverwaltung arbeiten und sie dann auch wahrscheinlich tatkräftig unterstützen.
Na, selbstverständlich. Also das ist sozusagen in einer hierarchischen Organisation auch so gedacht. Also dem war so. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man halt direkt am Anfang sortieren muss und verstehen muss. Ja, mein Auftrag hat sich aus dem Koalitionsvertrag ergeben. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie setze ich das alles um? Wie setze ich die Prioritäten? Was mache ich als erstes? Und dann hat man die Verwaltung, die aber natürlich auch ihr Eigenleben hat, Dinge hat, die laufen, Dinge als Probleme sieht, die vielleicht die Koalitionäre gar nicht so auf dem Zettel hatten. Und das muss man dann doch relativ schnell zusammenbringen, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, den ich zumindest an mich formulieren möchte, da doch möglichst systematisch ranzugehen.
Hat sich Ihr Leben, als Sie dann Senatorin waren, komplett geändert? Also eine geregelte Arbeitszeit gibt es doch wahrscheinlich nicht.
Nee, man ist da 24/7 im Dienst, das ist klar. Natürlich gibt es dann auch ein Diensthandy, das hört sich dann immer so schick an, gibt es dann irgendwie ein schickes iPhone, aber dieses Telefon ist 24/7 an und ich habe immer gesagt, das ist an meinem Körper festgetackert. Und kurz bevor ich aus dem Amt geschieden bin, ist mir was passiert, da ist nämlich der Akku ausgegangen, das Telefon war aus. Und dann habe ich, das in die Steckdose gesteckt und geladen und dann ging es wieder an und dann sollte ich meine PIN eingeben und dachte ich, ich weiß den PIN nicht mehr. Und da ist mir aufgefallen, dass ich über ein Jahr diesen PIN nicht eingegeben hatte, weil ich immer pingeligst darauf geachtet habe, dass dieses Telefon an ist und dass ich das höre und dass ich es immer mitbekomme. Dann bin ich ins Bett gegangen und dachte, na gut, wenn irgendwas wirklich ist, ja, die wichtigen Leute kennen meine Privatnummer, ich werde das schon irgendwie erfahren. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, bing, war die PIN wieder in meinem Kopf. Und tatsächlich ist es so, eigentlich alles, was ich einmal gelesen habe, verschwindet nicht aus meinem Kopf, so auch nicht die PIN des Dienstelefons.
Man muss wissen, dass die Senatorin eigentlich rund um die Uhr erreichbar sein muss, falls irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind.
Ja. Genau, na, das ist ja auch richtig. Genau, wie Sie eingangs beschrieben haben, das ist eine sehr, sehr große Verantwortung, die man hat. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, 24/7 erreichbar zu sein. Und wenn Sie fragen, wie sich das Leben verändert hat, naja, also wenn man 24/7 im Dienst ist, dann habe ich natürlich auch in diesen 16 Monaten auch schöne Dinge im Privaten erlebt, so ist das nicht, aber die Zeit dafür reduziert sich doch deutlich. Ja. Und das muss man wollen, also das ist kein Job wie jeder andere, das ist ein Job, den macht man einmal im Leben. Und das ist ein Job, wo man, ich sag dazu immer, man stellt sein Leben zur Verfügung.
Ja.
Und habe das immer so verstanden, dass es nicht darum geht, dass es mir etwas Gutes tut oder dass ich mich darüber profilieren kann, sondern ich habe das für die Berlinerinnen und Berliner getan.
Unsere Podcast geht hier mehr um den Strafvollzug. Hatten Sie vorher irgendwie was mit dem Strafvollzug mal zu tun?
Ja, also ich hatte also ich habe den Vollzug vorher schon von innen gesehen, auch im Zuge meiner Ausbildung. Den ersten Vollzug, den ich von innen gesehen habe, war Moabit. Da waren wir ReferendarInnen und sind da gemeinsam rein und liefen da rum. Dann gab es direkt einen Alarm und wir wurden in irgendeinen Raum geschickt, die Tür wurde zugemacht und wir wussten, okay, wir sind da jetzt halt irgendwie eingesperrt, um abzuwarten, bis halt irgendwie sozusagen die Situation sich geklärt hat. Aber bereits als wir durchs Tor gegangen sind, habe ich halt diese Enge gespürt. Und das hat sich dann, als wir in diesen Raum eingesperrt waren, obwohl klar war, irgendwann wird jemand mit dem Schlüssel kommen und lässt uns wieder raus. Und auch ganz am Ende dieses Besuches in Moabit werden wir wieder auf der Straße stehen. Ich habe diese Enge in dieser Brust unglaublich gespürt. Und diese Enge in der Brust habe ich dem Grunde nach bei jedem Besuch in einer Vollzugsanstalt gespürt.
Und außer im offenen Vollzug?
Im offenen Vollzug natürlich weniger, das ist naturgegeben so und trotzdem ist es eine Justizvollzugsanstalt.
Ja.
Und von daher, also natürlich, wenn man durch Moabit durch die Gänge läuft oder wenn man durch den Tunnel läuft, das wirkt auf den Menschen ganz anders, als wenn man halt irgendwie durch ein offenes Tor im offenen Vollzug läuft. Natürlich,
ja.
Aber trotzdem war das so. Und dann ist es so, dass ich ja drüber gesprochen, dass ich in der Evangelischen Hochschule als Professorin tätig war und bin. Und da habe ich auch Strafrecht gelehrt und da habe ich tatsächlich versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass gute SozialarbeiterInnen am Ende im Vollzug tätig sein können. Und eines der schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ist, dass als ich dann als Senatorin im Vollzug unterwegs war, teilweise ehemalige Studierende von mir getroffen habe.
Schön. Frau Kreck, eines Ihrer ersten Schreiben, das ich von Ihnen damals noch im Dienst als Senatorin gelesen habe, war an die Inhaftierten gerichtet. Das sorgte doch bei den einen oder anderen doch für gewisse Irritationen. Ich persönlich fand es aber ein positives, ein gutes Signal, denn Behörden und Verwaltungen, wozu ja auch eine Justizvollzugsanstalt zählt, neigen doch des Öfteren dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst in den Mittelpunkt eventuell zu stellen. Und dabei die eigentliche Aufgabe, nämlich die Arbeit mit den Inhaftierten, ein wenig in den Hintergrund rückt. Und war das so als Signal gedacht?
Ich glaube, Sie meinen dieses Schreiben hinsichtlich der Corona-Bestimmung. War das so?
Nein, ich glaube, das war kurz nach Ihrer Einsetzung als Senatorin.
Ja.
Da haben Sie sich, glaube ich, vorgestellt.
Ja, genau. Also, mir war das... Ich meine, dass ich das auch verknüpft habe. Weil mir das tatsächlich sehr wichtig war, weil mir klar war, dass wir aufgrund der Pandemie nicht in eine Situation kommen, dass wir diese ganzen Regularien so schnell zurückfahren können und nach wie vor der Vollzugsalltag maßgeblich von den Corona-Schutzmaßnahmen geprägt ist. Und natürlich waren es alle Gruppen innerhalb des Vollzuges davon betroffen. Aber diejenigen, die halt die kleinste Lobby haben, sind die Gefangenen. Und mir war das tatsächlich wichtig, genau wie Sie das jetzt gerade auch formuliert haben, als Signal deutlich zu machen, dass ich in meiner Position die Position von Gefangenen mitdenken möchte und dass ist eine schwierige Geschichte, weil es unglaublich viele verschiedene Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Also man kann da nicht irgendwie ein Interesse daraus einfach formulieren. Und trotzdem ist es eine Gruppe, die wirklich eine sehr schlechte Lobby hat, womit ich nicht sagen möchte, dass die Bediensteten im Vollzug, die jeden Tag Unglaubliches leisten, nicht auch noch deutlicher und lauter gehört werden müssten.
Nach Ihrem Antritt wurden alle Justizvollzugsanstalten von Ihnen besucht, soweit ich weiß. Jede Anstalt ist eine eigenständige Behörde und bemüht sich dabei natürlich, positiv darzustellen. Kommt es da auch oft zu Vier-Augen-Gesprächen mal mit Mitarbeitern oder auch mit Gefangenen?
Also zunächst war es so, dass tatsächlich diese Antrittsbesuche ein bisschen schleppend gelaufen sind. Das lag an mir, weil wir da halt wirklich noch diese hohen Corona-Zahlen hatten. Ja, und ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich jetzt, also bezug nicht nur den Vollzug, sondern auch im Übrigen die Gerichte, ja, ich kann nicht in so einer Situation jetzt hier von Hochzeit zu Hochzeit springen. Und wir waren in einer extrem angespannten Situation, wir waren in der vorläufigen Haushaltswirtschaft, der Ukraine-Krieg hat begonnen und es war wirklich extrem viel, was dieser Senat zu Beginn zu leisten hatte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mich nicht mit Corona infiziert und habe gedacht, na, das kann nicht sein, dass wenn ich jetzt mit meinem Stab unterwegs bin und wir dann alle rausgekegelt werden oder noch viel schlimmer, wir das irgendwo in den Vollzug bringen. Und deshalb hat sich das so ein bisschen geschleppt und es war mir dann, als die Antrittsbesuche stattgefunden haben, sehr wichtig, dass ich natürlich mit den Anstaltsleitungen spreche, aber ich habe bei jeder Anstalt auch mit den Personalvertretungen gesprochen und mit den Insassenvertretungen. Ja. Also das heißt, ich habe immer 3 Gesprächseinheiten gehabt und dadurch haben die Termine auch immer ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen und es verschleppte sich natürlich alles, weil ich mich dann immer mit irgendjemandem verquatscht habe. Aber das war mir sehr wichtig, die verschiedenen Perspektiven auch mir vortragen zu lassen. Mhm. Und ich muss dazu aber eine spannende Sache sagen, dass in den allermeisten Fällen, jetzt jenseits davon, dass vielleicht jetzt irgendwelche Spezialprobleme auch adressiert worden sind, was so die Grundstimmung in der Anstalt anging oder aber auch, wo Schwierigkeiten gesehen werden, das in den verschiedenen Gruppen relativ dicht beieinander war. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, dass gerade was die Personalvertretung und die Gefangenen anging, da gar nicht so eine Diskrepanz war, ja, sondern dass es da an vielen Punkten eine ähnliche Wahrnehmung gab.
Können Sie, das ist eigentlich eine Frage, die man sonst eher unter Häftlingen stellt, aber in etwa einschätzen, wie viel Zeit Sie insgesamt in Gefängnissen verbracht haben?
bei mir wird man es halt wahrscheinlich eher in Stunden als in Jahren. jetzt müsste ich es kurz überschlagen, aber ich war, ich war in jeder Anstalt mindestens 2-mal. In Stunden kann ich das jetzt nicht rechnen. Ich war im Übrigen auch zum Abschied nochmal in jeder Anstalt. Das war mir auch wichtig. Da habe ich allerdings dann nur mit den Anstaltsleitungen gesprochen. Und ich war auch, nachdem ich aus dem Amt geschieden bin, noch einmal im Vollzug, denn ich bin den Gefangenenlauf mitgelaufen aus dem Stegreif. 5 Tage, nachdem ich aus dem Amt geschieden war, bin ich dann nochmal nach Plötzensee gefahren und habe mir die 10 Kilometer gegeben. Ich bin angekommen.
Ja, ich habe gehört, dass Sie teilgenommen haben.
Ja, und ich kann Ihnen eins sagen, das war für mich auch, also auch ein ganz, ich werde jetzt anekdotisch, ja, aber es war ganz, ganz schön, denn das Feld startete und ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, da sind so viele so untrainiert wie ich, ja, wer wackelt da einfach entspannt los, und es ging auf die Plätze fertig los und dann rasten die alle nach vorne und ich sah die immer nur noch von hinten und dachte, oh beia, und dann waren aber ein paar Frauen aus dem Frauenvollzug und da dachte ich, super, ich klinke mich bei denen mit rein. Und dann liefen wir los, das muss man sich so vorstellen, das ist ein 10-Kilometer-Lauf und man läuft 10-mal eine 1-Kilometer-Runde. Und nachdem wir die erste Biegung genommen haben, ich lief mit zwei Frauen, sagte die erste, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Und dann sagt sie, geben auf gar keinen Fall auf, also mindestens 1 Kilometer müssen sie laufen. Und dann sind wir tatsächlich den Kilometer gelaufen. Aber die beiden Frauen sind die fast die ganze Strecke gegangen. Und ich bin dann halt immer so nebenher getippelt. Und es ist so, dass es in diesem Jahr die Möglichkeit gab, für Gefangene auf 5 Kilometer zu reduzieren. Und diese beiden Frauen wollten nur 5 Kilometer laufen. Nachdem wir 1 Kilometer rum waren, waren die so motiviert, dass sie gesagt haben, sie machen die 5 Kilometer und gingen aber einfach weiter. Ich wollte aber die 10 laufen. Also ich bin nebenher getippelt. Dann habe ich irgendwann so hochgerechnet und dachte, okay, wenn wir jetzt die 5 Kilometer so langsam laufen und ich dann noch 5 Kilometer hinterherlaufen muss, dann bauen wir erst Mitternacht hier ab. Ja? Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ey, es tut mir mega leid, aber ich muss jetzt vorlaufen. Dann bin ich losgelaufen. Bin dann brav Runde und Runde gelaufen. Dann irgendwann so, als ich vielleicht bei 8,5 Kilometer war, schloss ich bei so einem Gefangenen aus Tegel an. Und wir liefen dann das Stück zusammen. Und er war aber eine Runde vor mir, weil ich hatte ja am Anfang ordentlich getrödelt und er war wahrscheinlich auch fitter als ich. Und dann laufen wir über die Start-Ziel-Linie. Für ihn war das zu Ende. Und ich musste ja aber noch 1 Kilometer laufen. Und ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, super, geschafft. Sie können stolz auf sich sein. Und er sagt, nee, aber Sie müssen doch noch eine Runde laufen. Und dann ist er mit mir den ersten Kilometer gelaufen. Dann dachte ich so, was für 2 schöne Erlebnisse der Solidarität. Ja. Ich habe die beiden Frauen am Anfang mitgeschleift und am Ende hat er mit mir noch die letzte Runde gelaufen. Da war ich sehr, sehr glücklich. Und aber ich habe dann im Ziel erstmal eine geraucht.
Das war wirklich ein schönes Abschlusserlebnis praktisch.
Es war wunderschön. Ja. Ja. Ich werde im nächsten Jahr mal wieder mitlaufen. Kündige ich jetzt schon mal großspurig an.
Ich habe hier nochmal eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass der Posten des Justizsenators bzw. der Justizsenatorin nicht der beliebteste ist. Jeden Tag können in den Gefängnissen besondere Ereignisse passieren, die medial für Aufsehen sorgen und sie sich dann am gleichen Tag in den Medien rechtfertigen müssen. Besteht da nicht die Versuchung, den Vollzug restriktiv zu gestalten? Also weniger offener Verzug, weniger Verzugslockerung, damit möglichst wenig passieren kann? Dies würde zwar dem Resozialisierungsauftrag des Vollzuges widersprechen, aber für eine hohe Rückfallquote, wenn es dann entsprechende Zahlen gäbe, musste bisher noch kein Justizsenator oder Senatorin zurücktreten.
Ja, also ich kenne natürlich diesen Impuls, ja, sozusagen, dass man Vollzug möglichst repressiv gestalten möchte und das ist, wenn man die Zeitung aufklappt, wahrscheinlich auch gesellschaftlicher Konsens. Ja, dass das ein bestimmtes Bild von Gefängnis ist, was ein gutes Gefängnis ist, das restriktive Gefängnis. Aber ich möchte eine These aufstellen. Ich glaube, diese Szenarien, die sie gerade gezeichnet hat, die dann einer Justizsenatorin auch mal das Amt kosten kann, die passieren ganz unabhängig davon, ob man besonders restriktiv drauf ist oder nicht. Und dann haben sie natürlich das Zauberwort genannt, Resozialisierung. Und wenn man die Arbeit im Vollzug ernst meint und ein Interesse daran hat, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Gesellschaft die möglichst sicherste ist, dann muss man alles darauf setzen, eine vernünftige Resozialisierungsarbeit zu machen. Und sobald man diesen Kniff verstanden hat, kommt man eigentlich nicht mehr zurück, ja, und kann sich das eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man das sauber argumentiert und genau diesen Gedanken formuliert, dann ist es durchaus auch so, dass das nachvollzogen wird. Und von daher verstehe ich das tatsächlich nicht, wenn PolitikerInnen so eine Scheu davor haben, sich da entsprechend zu positionieren. Aber in der Tat ist es der einfache Weg. Ja. Ja? Man kann sich irgendwelche Lorbeeren anknüpfen, aber es ist nicht der, schlaue Weg, leider.
Und eigentlich auch nicht der richtige.
Es ist auch nicht der richtige. Ja. Ich finde es politisch falsch, aber so ist es natürlich in der Demokratie. Das ist dann halt der Streit der Meinung.
Ja.
Weil Sie gerade den Streit der Meinungen ansprechen. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie waren die erste Linke Justizsenatorin in Berlin, noch dazu aus der Strömung der emanzipatorischen Linken. Inwiefern würden Sie sagen, dass linke Ideale Teil Ihrer Ziele als Justizsenatorin waren? Oder inwiefern hat Ihre Parteizugehörigkeit, Ihre politische Ausrichtung, Ihre Arbeit geprägt? Mhm.
Also tatsächlich hat die Linke ja einige Positionen, was den Vollzug angeht, die sehr stark mit der sozialen Frage verknüpft sind. Also ich habe mich ja auch sehr stark für die Reduzierung der Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen und habe dafür ja auch sehr gekämpft. Das sind jetzt eine der Punkte, die, wo ich sagen würde, das schmerzt durchaus, dass ich befürchte, dass wenn so jemand wie ich da nicht so nervig weiter hinten dran ist, wir deutlich hinter dem zurückbleiben, was ich mir eigentlich erhofft hatte, was wir realisieren können. Für mich ist das allerdings wichtig, das ganze Ding noch einen Schritt weiter zu denken, weil tatsächlich die Frage von Vollzug ist für mich eine Frage von gesellschaftlichen Ausschlüssen. Und jetzt nicht nur gedacht im einfachsten Sinne, gesellschaftlicher Ausschluss im Sinne von, jemand wird in einem Gebäude gesteckt, wo eine große Mauer drumherum ist und die Person kann erstmal nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sondern auch die Frage, wer kommt hier eigentlich in den Vollzug, wie werden im Vollzug Ausschlussmechanismen, Erniedrigungen, Demütigungen, die Menschen erlebt haben, die möglicherweise auch dazu geführt haben, dass sie Straftaten begangen haben, ganz häufig eben auch verknüpft mit Suchterkrankungen, wie werden die bearbeitet? Und das ist tatsächlich für mich sozusagen die eigentliche linke Frage, das ist sozusagen die soziale Frage, ist ja für mich ein Teil, ja, sagen die halt damit zu adressieren ist. Aber für mich ist tatsächlich die spannende Frage von gesellschaftlichen Ausschlüssen und das ist für mich eine originär linke Frage.
Das sind ja eigentlich Fragen hinsichtlich, wer landet im Vollzug oder inwiefern sind gesellschaftlich marginalisierte Gruppen im Vollzug möglicherweise oder nachgewiesenerweise überrepräsentiert. Gibt es auch Bereiche, die speziell die konkrete Vollzugsgestaltung betreffen?
Ja, naja, also ich glaube tatsächlich, dass, ich muss ganz anders anfangen. Ich habe irgendwie auf dem Weg hierher so ein bisschen Zeitung gelesen und dann habe ich gesehen, dass es gerade eine Diskussion um die Frage gibt, ob in Kitas Personen arbeiten sollen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, aber andere Sprachen dafür dann beherrschen. Und ich glaube zum Beispiel, dass jetzt jenseits von der Frage, dass wir im AVD natürlich so oder so ein Problem haben, Personal zu gewinnen, fähiges Personal zu gewinnen, aber ein Augenmerk zum Beispiel darauf liegen muss, dass wir in die Mehrsprachigkeit kommen. Und nochmal ganz anders als bisher, also da gibt es natürlich auch Entwicklungen, aber dass wir die große Gruppen haben, für die Deutsch eine Sprache ist, in der sie sich vielleicht verständigen können, aber gerade auch, wenn es darum geht, vielleicht höchstpersönliche Dinge zu artikulieren, wo man in der ersten Sprache, die man im Leben erlernt hat, vielleicht einfach sicherer ist, dann ist es eigentlich erstmal nur eine Kleinigkeit, also das ändert jetzt nicht die großen Dinge im Vollzug, aber das ist eine Kleinigkeit, wenn man zum Beispiel guckt, wie kriegen wir das hin, innerhalb der Bediensteten dann eine ganz andere Form von Mehrsprachigkeit hinzukriegen. Und das ist ein ganz kleiner Schlüssel. Ja, wie gesagt, das ist überhaupt nichts, was irgendwie das System als solches anfasst, aber ich glaube, dass es tatsächlich im Vollzugsalltag, gerade dann auch in Situationen, die vielleicht aufgebracht sind, die aus der Kontrolle zu geraten scheinen, die für die Gefangenen natürlich eine wahnsinnige Belastung sind, aber natürlich auch für die Bediensteten, die dann in der konkreten Situation damit umgehen müssen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel in solchen Krisensituationen, wenn eine Person in ihrer Muttersprache angesprochen wird, das einen anderen deeskalatives Moment hat, als wenn das zum Beispiel dann nur in der deutschen Sprache stattfinden muss.
Herr Dürr hat es ja gerade schon kurz angesprochen. Gibt es ein spezifisches Programm der Linken bezüglich der Resozialisierung?
Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze. Also es gibt nicht ein spezifisches Programm im Sinne von, es gibt einen Text, der mit erstens, zweitens, drittens bis zehntens und das ist jetzt das Programm. Es ist natürlich auch dadurch schwierig, es war ja in der letzten Folge auch immer wieder Thema durch den Föderalismus, dass man natürlich dann in den Bundesländern auch relativ spezifisch gucken muss, wie die Situation ist. Aber es gibt halt eben solche Grundsätze. Und ein Grundsatz ist in der Tat schon so jetzt sehr vereinfacht, je weniger die Leute in Haft sind, desto besser. Ja. Weniger restriktiv der Haftalltag gestaltet ist, desto besser. Je mehr die Leute, Stichwort Übergangsmanagement, aber auch Haftraum, Digitalisierung und so weiter und so fort, oder eben auch die Entlohnung in der Arbeit, also sagen, je mehr die Leute sozusagen da vernünftig vorbereitet werden auf die Zeit nach dem Vollzug, umso besser. Je mehr die Leute würdig behandelt werden, umso besser.
Ich glaube, da sind Sie ganz auf der gleichen Linie wie Professor Dr. Melike. Ja.
Ich bin da in ganz, ganz vielen Punkten auf seiner Linie. Also ich fand das sehr überzeugend, auch wie er das jetzt für den Podcast dargelegt hat. Ich habe tatsächlich einen Dissens. Er hat ja gesagt, er möchte gerne mehr streiten. Ich würde jetzt mal hier über Bande. Ja. Weil es jetzt ein Streit wird, aber ich einen Dissens anmelden wollen, eben gerade bei der Frage der Ersatzfreiheitsstrafe, wo er ja dann die Idee geboren hat, man könnte ja dann Werkhallen schaffen, wo dann die Leute tatsächlich das abarbeiten. Und da zeigt die Empirie, dass die große Mehrheit der ErsatzfreiheitsstraflerInnen, die wir in Berlin haben, die sind nicht in der Lage, das abzuarbeiten. Und das ist das Problem. Also wenn man so schwer suchterkrankt ist und so schwer psychisch erkrankt ist, dass man es noch nicht mal schafft, die 4 Stunden am Tag, die man in Berlin arbeiten muss, um halt eben einen Tag der Ersatzfreiheitsstrafe abzuarbeiten. 4 Stunden. Ja, also das heißt, wenn ich 8 Stunden unterwegs bin, habe ich schon eigentlich 2 Tage der Ersatzfreiheitsstrafe abgearbeitet, aber ich kriege noch nicht mal die 4 Stunden hin. Und das ist nicht in dem Sinne persönliches Versagen, sondern das ist aufgrund einer multiplen Krankengeschichte, dass das nicht geht. Und dann funktioniert die Fantasie nicht, dass man eigentlich nur noch bessere Stätten schaffen müsse, wo die Leute das abarbeiten. Von daher glaube ich tatsächlich, dass wir das doch nochmal deutlich anders denken müssen. Mhm. Aber ansonsten habe ich ihm an ganz, ganz vielen Punkten sehr zugestimmt, ja. Und es gibt tatsächlich, also wenn man sich nur einen Funken mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit befasst, dann muss man sagen, kriminologisch liegt es auf der Hand, was man machen muss. Ja, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die kriminologischen Erkenntnisse sind, und das, was politisch sozusagen im Mainstream als notwendig erachtet wird. Und diese Übersetzungsleistung, das ist eine extrem große Aufgabe, die uns allen bevorsteht und wo wir, glaube ich, echt noch eine Menge miteinander arbeiten müssen.
Ja. Das hat mir eigentlich an linker Justizpolitik oder Justizvorstellungen immer gut gefallen, dass ich fand, die sind deutlich eher an wissenschaftlichen Erkenntnissen und an Empirie orientiert und weniger an Dogmen und Überzeugungsvorstellungen.
Ja, also das ist auch so einfach. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist, dann steht das außer Verhältnis zur Sicherheit dieser Gesellschaft. Also vor 30 Jahren war es viel gefährlicher. Es war viel, die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer schweren Straftat zu werden, war vor 30 Jahren viel höher, als es heute ist. Aber sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung ist es anders. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schwierige Geschichte, und ich freue mich, dass Sie das so wahrnehmen, dass die Linken tatsächlich da ein Interesse dran haben, das auch immer wieder zu artikulieren, denn viele Menschen sind hier dann doch auch dem Argument zugänglich, und Emotionen, das sind natürlich höchst eigene Geschichten, das kann man jetzt nicht nur rational bearbeiten, aber es ist natürlich schon auch ein Baustein, den man machen kann, dass sich jemand vergegenwärtigt, ey, natürlich kann mir etwas passieren. Uns allen kann immer irgendetwas passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.
Herr Professor Dr. Melike hat ja gesagt, dass Reformen im Strafvollzug durch die Föderalismusreform wesentlich schwieriger geworden sind und dass das Thema Strafvollzug im Grunde auf Bundesebene kaum noch ein Thema ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, naja, also er hat natürlich erstmal recht, das ist jetzt Landesrecht, und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt plötzlich ein Nebeneinander von 16 Gesetzen haben. Ich wäre nicht ganz so skeptisch, wie er das ist, weil jetzt ganz unabhängig davon, ob jetzt das Berliner Gesetzeslage jetzt sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist, hat es aber tatsächlich an vielen Stellen Elemente, wo man sagen muss, das ist schon ein fortschrittliches Gesetz. Ja, erstmal, dazu muss man doch sagen, was im Gesetz steht und wie die Praxis gelebt wird, das kann natürlich auch auseinanderfallen, das ist dann nochmal aber ein anderes Problem, aber da sind wir nicht auf der legislativen Ebene. Ja, das ist ein anderes Problem. Und wenn wir uns zum Beispiel angucken, das ist jetzt auch wieder nur so ein kleines Kuchenstück, aber ich finde, das transportiert schon sehr viel, dass das Land Berlin extrem innovativ dabei war, bei der Frage, wie man mit geschlechtlicher Vielfalt im Vollzug umgeht. Und das ist tatsächlich in anderen Bundesländern keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war es letzten Sommer so, dass eine Transperson in Hamburg Suizid begangen hat, ja, weil sie quasi im falschen Vollzug war. Und da sind wir zum Beispiel in Berlin sehr viel weiter, dass es tatsächlich anders bearbeitet und reflektiert wird und andere Möglichkeiten gefunden werden. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ungefähr 10% unserer Gesellschaft der queeren Community angehören, dann muss sich das natürlich auch im Vollzug abbilden. Und von daher ist es so, dass es nicht nur, aus meiner Sicht nicht nur negativ ist. Ja, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, da dann auch progressiv zu denken. Die spannende Frage ist aber tatsächlich, wie kriegt man das dann auch wieder zusammengeführt zu einem sozusagen gesamtgesellschaftlichen Dialog, der dann auch wiederum auf Bundesebene funktioniert, und wie kriegen wir das hin, dass eigentlich Lebenswirklichkeiten von Gefangenen in den unterschiedlichen Bundesländern nicht zu stark auseinanderklaffen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Die JustizministerInnen treffen sich ja zweimal im Jahr zur JustizministerInnenkonferenz, und dann gibt es natürlich auf anderen Ebenen auch noch einen permanenten Austausch. Also von daher gibt es schon den Dialog und auch immer der Versuch einer Verständigung. Aber wie das im Föderalismus so ist, dann wird am Ende mal gesagt, natürlich ist das Ländersache.
Jetzt fiel es mir gerade auf bei der Frage der queeren Communities in den Gefängnissen. Hier scheint mir in besonderer Weise Theorie, also Gesetzgebung, wenn sie denn so fortschrittlich ist, ich habe nicht den Durchblick, und Realität in den Gefängnissen meilenweit auseinanderklaffen. Gerade meine letzten Gespräche, die ich in der Anstalt geführt habe, die haben mich schütteln lassen, also jedenfalls innerlich. Was kann man tun? Ich weiß, dass es ein ähnliches Phänomen natürlich in der Gesamtgesellschaft besteht. Aber in dieser Gruppe von Menschen, die dort also inhaftiert sind, scheint es mir nochmal in besonderer Weise schwierig zu sein, auch nur ansatzweise das Thema emotionsfrei zu führen. Was kann man da tun?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wenn ich sage, dass Berlin sehr weit ist, dann hat das vor allem was, oder beziehe ich mich in der Tat vor allem auf transgeschlechtliche Personen. Ja, also das heißt, vor allem haben wir, bin ja nicht mehr Senatorin, deshalb kenne ich jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber zu meiner Amtszeit war das so, dass wir durchgängig im Frauenvollzug auch Transfrauen hatten. Das ist tatsächlich auch ein sehr durchdachtes Verfahren, wie entschieden wird, wann eine Transfrau im Frauenvollzug ist, obwohl sie die Personenstandsänderung noch nicht vollzogen hat und vielleicht auch nicht vollziehen will, aber sich selbst als Transfrau deklariert. Und da ist natürlich das Interesse dieser Transperson zu betrachten, aber natürlich auch die Situation von cis-weiblichen Gefangenen im Frauenvollzug. Da sind viele Frauen dabei, cis-Frauen dabei, die sicherlich auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das muss man natürlich auch mitdenken, dass wenn eine Transfrau dort inhaftiert ist, die für Frauen, ob berechtigt oder unberechtigt, kann jetzt erstmal dahinstehen, aber soll sie jetzt als Bedrohung wahrnehmen, sozusagen sowas muss man mitdenken. Ja, sozusagen, das ist sozusagen für die Anstalten eine große Herausforderung, das gut zu gestalten. Und da ist meine Beobachtung, dass tatsächlich da die Prozedere schon, sagen, sich sehr gut eingeübt haben. Ich tatsächlich sehe eine Baustelle, die ich jetzt nicht mehr bearbeiten werde, aber von der ich glaube, dass man da ran muss. Und zwar sind das schwule und bisexuelle Männer im Männervollzug. Weil ich glaube, dass da die Schutzräume nicht ausreichend sind. Ich glaube, dass da tatsächlich vieles unter der Decke läuft. Also ich kann total verstehen, wenn sich ein schwuler Mann in Tegel nicht outet. So. Und es ist eine Diskussion, die wir oder die ich tatsächlich in einer früheren Tätigkeit, die ich gemacht habe, sehr intensiv geführt habe, weil ich war ja, bevor ich Professorin geworden bin, an der Fachstelle für LSBTI-Geflüchtete tätig. Und da war ja eben die große Frage, bedeutet das für queere Gefangene eine Gefahr, wenn sie in normalen Unterkünften untergebracht werden? Und da ist ganz klar der Befund, queere Geflüchtete erleben überproportional viel Gewalt und Unterkünften. Deshalb hat das Land Berlin schon vor vielen Jahren gesagt, wir brauchen eine eigene queere Unterkunft, um diesen Menschen den Schutz zu üben. Nicht alle wollen das, aber diejenigen, die das wollen, sie sollen es. Und ich glaube tatsächlich, dass das, da der Berliner Vollzug in so eine Richtung noch überhaupt nicht gedacht hat. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass ein schwuler Mann im Männervollzug sich sagen offen leben kann, ja, keine Angst haben muss vor Repression beziehungsweise adäquat geschützt werden muss. Andererseits muss man sagen, dass es Bedienstete gibt, die da ein sehr waches Auge haben. Also eine besondere Geschichte während meiner Amtszeit war eine Geschichte, dass ein AVDler außerhalb des Dienstes auf offener Straße einer, also jetzt wieder Transperson beigesprungen ist, die Gewalt auf offener Straße erfahren hat und dieser Frau beigesprungen ist. Und da muss ich sagen, das ist einfach Zivilcourage und ich unterstelle diesem Bediensteten, dass er tatsächlich im Vollzug auch queere Belange mitdenkt, aber sagen strukturell sind wir da, glaube ich, noch am Anfang. Ja, oder ist die Justizvollzug da noch am Anfang?
Im Anschluss daran eine praktische Frage. Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter oder wir, wenn wir nach Wahrheit und Lügen im Gefängnis reden, also das will ich jetzt nicht thematisieren, kommt aber auch vielleicht die Frage, sagen wir mal, soll ich offen sagen, dass ich schwul bin? Was sage ich dem?
Da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort. Das ist wie im Leben insgesamt. Ja, das ist so, dass man für sich ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie man sich wie offenbaren möchte. Und es ist natürlich so, dass wenn man dann Bedienstete hat, mit denen man das Gefühl hat, vertrauenswürdig zu sprechen, dann bietet sich das sicherlich an. Aber
jetzt
ich glaube,
habe ich
die eine.
Missverständlich ausgedrückt. Ja. Ich meinte, soll ich mich outen im Gefängnis? Diese Frage.
Gegenüber Mitgefangenen, nicht gegenüber Bediensteten.
Genau.
Ja, und vor allen Dingen nicht Menschen, denen ich besonders vertraue. Da unterstelle ich nochmal, dass es auch innerhalb der gefangenen Crew, sage ich mal, die dort wohnt, Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann und denen man vertrauen kann, dass sie das auch für sich behalten. Nein, ich meine dieses sich öffentlich machen und mit meinen Belangen, die ich dann habe, auch in Gesprächen oder wo immer, andere brüsten sich damit, wie toll sie einen Familienabend hatten und die möchten oder derjenige möchte ihm sagen, ich habe einen tollen neuen Freund kennengelernt.
Ja, also ich
also es bleibt dabei.
Ich habe vielleicht nicht gut genug geantwortet, aber Ihren Punkt habe ich tatsächlich genauso verstanden, wie Sie das jetzt gerade auch ausgeführt haben und deshalb sage ich, es gibt für mich da nicht die eine Antwort. Ganz unabhängig davon, dass ich mir natürlich das wünsche, dass wir in gesellschaftlichen Bedingungen leben, wo jede Person sich offenbaren kann. Aber da sind wir halt weit von entfernt. Ja.
Okay. Sie sprechen jetzt von Zielen, die Sie sich vielleicht auch gesetzt hätten als Senatorin. Gab es denn noch andere Ziele bezüglich des Strafvollzugs, die Sie verfolgt haben oder in Ihrer Amtszeit noch verfolgen wollten?
Jetzt ist natürlich so, dass zum einen der Koalitionsvertrag mir das eine oder andere aufgegeben hat, aber tatsächlich ist es so, dass es, jetzt muss ich gucken, wie ich das erzähle, damit die HörerInnen, die nicht sozusagen ganz in diesen internen Debatten sind, trotzdem gut folgen können. Also es gibt so etwas, das nennt sich Gesundheitspakt und das ist eine sehr gute Geschichte, das habe ich mir nicht ausgedacht, das geht schon auf zwei Senatoren vor mir zurück. Und es gibt eine Verständigung darüber, wie tatsächlich, also immer ein kontinuierlicher Prozess, der immer wieder dazu führt, sich zu verständigen, wie die Arbeit im Vollzug auf Bedienstetenseite zu gestalten ist, damit er gesundheitserhaltend ist. Und die Erkenntnis ist gereift, dass es sozusagen nicht nur alle, einfach die Frage, wie oft melde ich mich krank, sondern wie funktioniert Führung und so weiter und so fort. Und bei dem letzten Treffen zum Gesundheitspakt gab es die Verständigung, dass es eine Laufbahn für den AVD geben muss. Und tatsächlich ist es so, dass der AVD ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen Probleme hat. Ja, also es gibt immer dieses Beispiel, dass wenn Kinder, ich wollte jetzt gerade sagen, mir ist es total fremd, aber ich will es eigentlich gar nicht bewerten. Also wenn Kinder das Gefühl haben oder die Fantasie haben, wenn sie gefragt werden, was möchtest du später mal werden, dass dann halt sozusagen sie im Sicherheitsbereich tätig sein wollen, dass sie dann halt sofort sagen, ich will Polizistin werden. Aber kein Kind wird sagen, ich möchte im Gefängnis arbeiten, weil das natürlich eben auch hinter den verschlossenen Toren passiert. Und das ist ja eines der Probleme, dass dieser Beruf nur mit Mythen besetzt ist, aber halt die meisten halt keine Berührungspunkte haben. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist tatsächlich, dass es ein Job, der knochenhart ist, im Schichtdienst und so weiter und so fort. Und dann ist aber eben ein Problem, dass es keine Laufbahn gibt. Das heißt, eine Person, die im AVD beginnt, bleibt dem Grunde nach auf der Besoldungsstufe, bis sie dann eben am Ende in den Ruhestand geht. Es sei denn, es gibt bestimmte Entwicklungen, man übernimmt nochmal besondere Aufgaben. Aber das ist jetzt nicht der Automatismus und nur einzelnen Bediensteten vorbehalten. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen muss, es ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung gegenüber dem Vollzugsdienst, tatsächlich zu gucken, wie können die sich entwickeln. Und tatsächlich glaube ich schon, dass wenn auch die Bediensteten im Vollzug zufrieden sind, dass die auch viel mehr Lust haben und Bereitschaft haben, auch darüber nachzudenken, wie kann man es eigentlich noch anders machen. Und das, wie kann man es eigentlich noch anders machen, das ist tatsächlich dann die Frage, die mich unglaublich umtreibt und die ich sehr gerne angefasst hätte. Also angefangen von der Frage, wie sind wir, was die Suizidprävention angeht, aufgestellt. Gibt es super Konzepte, die sind tatsächlich erstmal, also die will ich gar nicht im Grunde nach kritisieren. Und trotzdem, selbst wenn man etwas gut findet, kann man überlegen, wie kann man das besser machen, ja? Und wenn man in einen besonders gesicherten Haftraum verfrachtet wird, ja, und all diejenigen, die so einen Raum noch nie von innen gesehen haben, Gratulation, das ist nämlich kein schöner Raum. Und das ist ein Raum, der ist gefliest, mit der, in der Mitte ein Bett, das aber nichts an Heimlichkeit hat, weil das auch eben sozusagen fest mit diesem eingefliest ist praktisch, bis hin zur Möglichkeit, eine Person zu fixieren. Und ich weiß,
permanent das Licht an.
Permanent das Licht an, genau. Also es ist tatsächlich, es ist so gestaltet, dass es halt eben vermieden werden soll, dass eine Person sich selbst verletzt. Und ich persönlich war jetzt noch nie in meinem Leben in einer so emotional aufgebrachten Situation, aber wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen und ich werde dann in einen Raum gebracht, der das Gegenteil von Ruhe und Heimlichkeit und hey, komm mal runter transportiert, dann ist es, gibt's ein strukturelles Problem. Und tatsächlich ist es so, dass ich denke, wie gesagt, also ich will gar nicht sagen, dass das, was wir als sagen, als Konzepte da, oder was der Justizvollzug als Konzepte da, dass es nicht gut ist und dass man sofort alles schreddern muss. Aber ich glaube, ausgehend davon kann man Dinge weiter nach vorne denken. Und natürlich müssen die Haftbedingungen in den historischen Gebäuden angegangen werden. Also das kann nicht sein, dass Menschen über Jahre hinweg mit dem Kopf quasi in der Kopfschüssel, der Kloschüssel schlafen müssen. Das ist eine absolute Zumutung und wir sind wirklich, was den Berliner Vollzug angeht, nicht in allen Haftanstalten, aber in einigen, wirklich weit davon entfernt, dass man sagen muss, das Haftsetting ist so gestaltet, dass eine Person sich in bester Art und Weise reflektieren kann, um dann am Ende als ja, also sein gestärkter Mensch Teil dieser Gesellschaft sein zu wollen. Und ob man jetzt beim Suizidpräventionsraum, das sind jetzt sozusagen, wenn man haushalterisch denkt, Peanuts. Mhm. Ja, wenn man sich aber dann die alten Gebäude anguckt, da braucht es richtig Asche. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, aber da wäre ich gerne die ersten Schritte gegangen.
Da wären Sie noch dran geblieben?
Na klar.
Aber jetzt erstmal natürlich jetzt nicht mehr.
Sie sind da. Nö, genau, jetzt ich nicht mehr. Und dann ist es so, dass ich dann halt sagen muss, jetzt haben wir vorhin über linke Justizpolitik gesprochen. Und da muss ich sagen, na gut, aber vielleicht ist, was diese Haftbedingungen angeht, auch eine konservative Justizpolitik dem zugänglich. Und von daher würde ich mich jetzt nicht grämen, wenn über die CDU das angegangen wird, sondern dann bin ich pro Vollzug genug, dass ich nicht sagen muss, ich muss mir hier die Lorbeeren anstecken, sondern Hauptsache, da passiert ja was.
Wie stehen Sie zum offenen Verzug, Frau Kreck? Der offene Verzug ist ja in Berlin eigentlich außergewöhnlich stark ausgeprägt. Wir liegen ja so etwa bei 25% etwa. Im Süden Deutschlands, auf Bayern, da liegt man oft unter, ich glaube, unter 5%, also sehr, sehr unterschiedlich. Herr Dürr, Sie wären wahrscheinlich gar nicht hier am Tisch.
In anderen Bundesländern nein. Wäre ich mit einer Freiheitsstrafe von knapp 4 Jahren und mit meinem speziellen Delikt nicht hier.
Wären Sie jetzt wahrscheinlich im geschlossenen Verzug? Ja. Und der ist nicht hier. Wie stehen Sie denn zum offenen Verzug?
Naja, das ist eine ganz einfache Antwort. Das wollte ich ja. Naja, beste. Ja, also ja, tatsächlich ist das, oder anders. Man kann natürlich Vollzug nochmal ganz anders denken, aber mit den Möglichkeiten, die wir jetzt derzeit haben und wozu unsere Gesellschaft gerade bereit ist, ja, ist das der beste Weg, der gegangen werden kann, wo ich hoffe, dass sich das weiter so entwickelt, dass da mehr Mut an den Tag gelegt wird. Die Zahlen belegen ja, dass die Entscheidung, so eine große Anzahl von Menschen in den offenen Vollzug zu verlegen, nicht dazu führt, ja, dass aus dem Vollzug heraus irgendwie überproportional mehr Straftaten begangen werden, die Leute alle abhauen oder ähnliches, ja, sondern im Gegenteil, dass diejenigen, die im offenen Vollzug sind, in aller Regel, gibt natürlich auch immer welche, die dann unsere Vollzugslockerung etwas sehr locker sehen, aber in aller Regel das schon verstehen, dass das ein wichtiger Baustein für sie ist, in diese Gesellschaft zurückzufinden.
Daran anschließend könnte man die eben gestellte Frage noch ein bisschen zuspitzen. Übrigens nicht eine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Die habe ich aus dem offenen Vollzug selber gehört und wohlwollend gehört. Nämlich, wird es eine Zeit geben, wo der offene Vollzug der Regelvollzug ist?
Naja, das ist natürlich eine politische Frage. Ja? Und das hoffe ich natürlich. Das hoffe ich natürlich. Und das stellt natürlich große, es ist ein ganz anderes Arbeit mit Gefangenen, wenn man die Zahl noch weiter steigern möchte. Und aber ich glaube, dass, wie gesagt, die Expertise, die das Land Berlin da gesammelt hat, und auch da ist es zum Beispiel, dass ich bei Herrn Millicke vielleicht so ein bisschen einen Dissens anmelden will, weil ich glaube, der kriminologische Dienst, den wir in Berlin haben, da auch tatsächlich sehr gute Begleitarbeit macht, sagen auch Forschung in Auftrag gibt und das ehrlich gesagt, glaube ich, auch sehr gut begleitet wird, dass es jetzt nicht nur irgendwie mal so gewürfelt ist, sondern schon auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt. Ja, also sage ich, ich glaube, ich bin da so in dieser schwierigen Situation, dass ich natürlich ganz klar politisch dafür stehe, aber es jetzt auch nicht mehr zu verantworten habe.
Ich würde das auch tatsächlich dahingehend untermauern, dass es nicht eine Frage der politischen Einstellung und der Werte ist, ob man dafür steht, sondern eigentlich vom gesamtgesellschaftlichen Vorteil wäre, weil es ist zum einen empirisch relativ gut belegbar, dass offener Vollzug zu einer geringeren Rückfallprävalenz führt und auch es innerhalb des Vollzugs einfach weniger Straftaten gibt. Also ich musste geschlossenen Vollzug jetzt nur in Form der Haftanstalt Moabit erleben. Und was ich sage, ist jetzt nicht repräsentativ, aber aus meiner Beobachtung kommt es im geschlossenen Vollzug zu deutlich mehr Gewaltdelikten unter Gefangenen, zu deutlich mehr Betäubungsmittelkonsum. Und das sind Sachen, die im offenen Vollzug durch die klare Erwartungshaltung, die Angefangene formuliert wird, viel weniger vorkommen.
Ich glaube, da wird Ihnen keiner widersprechen. Das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe, diese Frage haben wir auch an Herrn Willicke gestellt. Das deutsche Erwachsenenstrafrecht kennt nur Geldstrafe, Freiheitsstrafe. Halten Sie das für ausreichend oder würden Sie das auch gerne erweitern wollen?
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt durchaus, also kann mir das sehr gut vorstellen, ja, das zu, aber das ist eben der Dissens, den ich vorhin schon formuliert habe, also sowas wie Sozialstunden oder so etwas einzuführen, das, da weiß ich nicht genau, ob das in die Kerbe schlägt, die wir eigentlich brauchen, ja, und deshalb ist, glaube ich, tatsächlich meine Antwort eher offener Vollzug oder tatsächlich nochmal ganz andere Vollzugsformen, die man eigentlich jetzt schon im StGB unter die Freiheitsstrafe subsumieren könnte, die aber ja sozusagen aufgrund der Anordnung gewährleisten, dass sozusagen die Resozialisierung in einer ganz anderen Art und Weise stattfinden kann. Aber ich bin da total offen, aber wie gesagt, sozusagen dieses Moment, dass Leute halt arbeiten, um Buße zu tun, um es jetzt mal so zu formulieren, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, das ist, da sind einfach, also man gibt natürlich ganz viele Gefangene, die vorher wunderbar einer Erwerbsarbeit nachgegangen sind und trotzdem straffällig geworden sind, aber es gibt einfach eine sehr große Gruppe, die einen geregelten Arbeitsalltag so nicht hatten und dass es tatsächlich auch erstmal ein Lernprozess ist. Und von meiner Seite aus muss das nicht im geschlossenen Vollzug stattfinden, aber die Fantasie, ich setze da halt eine schöne, überspitze jetzt ein bisschen, weil ich setze jetzt eine schöne Werkhalle hin und alle sagen, super, dann gehe ich dahin. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber das ist tatsächlich, also das müsste man sich natürlich auch nochmal genauer angucken und ich, auch da bin ich natürlich dem wissenschaftlichen Argument sehr aufgeschlossen, ja. Vielleicht liege ich auch falsch. Genau. Und naja, und aber trotzdem, also was ich halt eher machen würde, ist, also wenn es darum geht, jetzt bei den Strafen zu drehen, dann gar nicht die Frage, sagen, müssten wir uns jetzt noch eine weitere Strafart ausdenken, ja, Fahrverbot oder was weiß ich, sondern tatsächlich diese, sozusagen bei der Geldstrafe erstmal anzusetzen und jetzt haben wir ja, läuft das ja jetzt mit der Anrechnung, mit dem Anrechnungsmaßstab, dass der halt eben sich verändert. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe, aber was es ja tatsächlich auch gibt, ist, dass es eine Norm in der Strafprozessordnung gibt, dass die Ersatzfreiheitsstrafe erlassen werden kann wegen unbilliger Härte. Aber diese Norm kommt niemals zur Anwendung, weil die Anforderungen, die da gestellt werden, dass eine Person sagt, ich kann die Geldstrafe gar nicht begleichen, die sind so hoch, eine Person, die das hinkriegt, das darzulegen, muss so organisiert im Leben sein, die kriegt es auch hin, sich irgendwie den Betrag im Freundeskreis irgendwie zusammenzuleihen, um das zu bezahlen, um die Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden. Ja, also das sind so hohe Maßstäbe. Und ich glaube, dass man tatsächlich da an diese Norm, also wenn man jetzt legislativ was anderes, an diese Norm zum Beispiel ran müsste, um nicht sozusagen quasi sagen eine Person, die von einer Geldstrafe verurteilt worden ist, in die Position zu versetzen, dass sie die eigene Sozialarbeiterin ist, die alle Dokumente irgendwie beibringt. Mhm. Und das würde unglaublich viel eine Ersatzfreiheitsstrafe zum Beispiel ändern. Und dann müssen wir natürlich noch Straftatbestände rausnehmen, ja, sagen unglaublich viele Quatschstraftatbestände. Also auch da würde ich Herrn Melike widersprechen, weil das Fahren ohne Fahrschein hat er ja so im Nebensatz gesagt, das muss bestraft werden. Und ich sage, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall muss das bestraft werden. Da sagen, wenn wir halt bestimmte Straftatbestände streichen, dann werden die Leute am Ende gar nicht dazu verurteilt. Und ich meine, man muss sich doch vor Augen führen, dass wir als Gesellschaft über den demokratischen Prozess einer parlamentarischen Beschlussfassung über eines Gesetzes uns darauf verständigen, welches Verhalten strafwürdig ist und welches nicht. Und da ist für mich das Fahren oder Fahrschein sozusagen das einfachste Beispiel, wo man sagen muss, ey, das ist nicht zeitgemäß. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Und wenn man sich anguckt, jetzt, also ich bin jetzt wieder bei den Ersatzfreiheitsstrafen, aber es ist halt einfach auch wirklich eine erstaunlich große Gruppe im Berliner Vollzug, dass innerhalb der Gruppe der Ersatzfreiheitsstrafe die größte Gruppe, die wir haben, sind eben die Leute, die wegen Fahren ohne Fahrscheins verurteilt worden sind. Also das heißt, wenn wir dieses Delikt nicht mehr hätten, würde sich die Gruppe der Ersatzfreiheitsstrafe deutlich reduzieren. Mhm. Und das Dramatische bei den Ersatzfreiheitsstraflern ist ja jetzt im Gegensatz zu ihm, wo knapp vier Jahre, ja, das ist ja dann wirklich eine gehörige Freiheitsstrafe, wo dann auch klar ist, okay, das jetzt findet wirklich eine Phase des Lebens innerhalb des Vollzuges statt, haben wir es bei der Ersatzfreiheitsstrafe ja im Grunde nach mit wenigen Tagen zu tun, 30, 60, 90 Tage. Aber die kegeln bereits die Menschen ja so raus, ja, Job verloren, vielleicht die Wohnung verloren, bereits obdachlose Menschen verlieren irgendwie ihre Notunterkunft und so weiter und so fort. Und obwohl es sozusagen nur so eine kleine Strafe ist, ist der Abstieg immens. Und darüber hinaus ist die Zeit im Vollzug so kurz, dass man da ja überhaupt nicht anpacken kann. Ja, Suchterkrankungen, Schulden, was weiß ich. Du kriegst das ja gar nicht bearbeitet. Oder sonstige Erkrankungen, du kriegst die Leute medikamentös gar nicht richtig eingestellt. Und das heißt sozusagen, du hast dieses kurze Zeitfenster, die möglicherweise verlieren die Stabilität, die sie in ihrem Leben draußen haben, und kann aber nicht gegensteuern, indem man halt mit den besten Anforderungen an sich selbst im Vollzug versucht, die Leute dann sozusagen so in die Spur zu schicken, dass sie dann im besten Fall dann nicht wieder ohne Ticket unterwegs sind. Und das ist tatsächlich eine Misere, wo ich sagen muss, das läuft so schräg, das ist nicht in Ordnung.
Sie haben da auch eine Rede im Bundestag gehalten,
ja,
gesehen. Die war sehr beeindruckend, und da sprechen Sie ja auch davon, dass die Leute dann nach ihrer kurzen Haftzeit dann wieder ausgespuckt werden oder rausgespuckt werden, ja, aus der Anstalt.
Man muss sich das
dann,
entschuldige, ich bin Ihnen jetzt angefallen. Nee, aber man muss sich das gerade eben alkoholsuchterkrankte Personen, also das ist tatsächlich die Gruppe, die mich auch nochmal in besonderer Art und Weise, weiß ja, berührt das richtige Wort ist, aber wo ich finde, da sieht man so, wie falsch das ist. Also eine Person, die schwerst alkoholsuchterkrankt ist, kommt in den Vollzug und wird in den kalten Entzug geschickt, der teilweise so defizitär ist, dass die Person ins Vollzugskrankenhaus verlegt werden muss, weil es ärztlich begleitet werden muss. Die geht in den kalten Entzug, ärztlich begleitet, und dann ist aber die Haftzeit schon wieder vorbei. Es ist therapeutisch überhaupt nichts passiert, und wir können uns doch sofort ausdenken, wo die Person als erstes hinwackelt, sobald die halt aus Plötzensee einen Fuß rausgesetzt hat. Und das ist jetzt jenseits dessen, dass natürlich eine gediegene Alkoholsucht für den Körper echt nicht gut ist. Ja, aber ist das wirklich eine Geschichte, die garantiert nochmal schlechter ist, als wenn die Person einfach kontinuierlich durchgetrunken hätte. Und das ist ein Problem. Das ist nicht in Ordnung. Ja, man setzt den Menschen nochmal bei spezifischen Gefahren aus. Und da muss man eine vernünftige Drogenpolitik machen, da muss man eine vernünftige Suchtprävention machen, da muss man tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene sozialpolitisch sich aufstellen, wenn man diese schweren Erkrankungen behandeln möchte. Der Vollzug ist nicht der Ort, da kann das niemals leisten.
Ja, ich glaube, da sind viele Fachleute Ihrer Meinung.
Ja, oder ich habe mich von den vielen Fachleuten auch überzeugen lassen. Ich bin wir haben wirklich tatsächlich eine sehr starke und gute Szene von Leuten, die tatsächlich fachlich sehr fundiert das formulieren. Und ich hoffe, dass das noch mehr und stärker wahrgenommen wird. Ich kann mich richtig in Rage reden.
Ihre Bundestagsrede war auch wirklich super.
Und ich erzähle Ihnen was dazu, ja? Wenn man dann das kann alles drin, das kann alles drin bleiben, aber das ist nämlich, ist witzig. Ich habe ja vorhin schon erzählt, also da waren wir draußen im Vorgespräch, dass mir halt immer sozusagen diese ganzen Grußwörter und Reden und sowas, wird mir natürlich alles zugearbeitet, und das muss man sich so vorstellen, und das ist auch richtig, dass es so funktioniert, dass dann irgendeine Referentin in irgendeiner entsprechenden Abteilung eine Zuarbeit liefert, und dann geht es an mein Büro oder ging es an mein Büro, und dann sozusagen persönliche Referentin oder sowas geht dann drüber, ich gehe rüber und dann dreht das ein paar Schleifen. Ein riesiger, aufwendiger Prozess, halt eben so einen Text zu erstellen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass die Leute in meinem Team mitunter ganz schön gelitten haben, weil auch bei dieser Bundestagsrede war es nämlich so, dass ich dann halt dorthin gefahren bin und dann halt diese ganzen Karten für die Rede, und dann steige ich aus und dann sage ich, ich bin gleich wieder da, und das Einzige, was ich in der Hand habe, ist mein kleines Tick, Trick und Track Büchlein, weil ich mir auf der Fahrt einfach nur 3 Notizen gemacht habe, wie ich es jetzt machen möchte, und alle um mich drumherum haben dann immer geflucht und gesagt, wir haben so viel Arbeit reingesteckt. Und danke, dass Sie mir das so rückspiegeln, dass Ihnen das gefallen hat, aber ich habe es ein bisschen Freestyle gemacht.
Umso beeindruckender, finde ich auch.
Ja, traditionell als Hörerin unserer Podcast, kennen Sie das ja bestimmt, haben am Ende unsere TeilnehmerInnen immer die Möglichkeit, noch einen Wunsch zu äußern. In Ihrem Fall, frisch aus dem Amt geschieden, kann man das vielleicht ganz gut ja als Wunsch an Ihre Nachfolgerin äußern. Was würden Sie sich von Ihrer Nachfolgerin im Amt als Justizsenatorin wünschen?
Naja, also es ist natürlich so, dass der Wechsel von einer linken Justizsenatorin zu einer von der CDU benannten Justizsenatorin ein sehr, sehr großer Schritt ist, und da gibt es natürlich dann auch programmatisch unterschiedliche Vorstellung, und vorhin habe ich ja gesagt, im demokratischen Meinungsstreit muss man es auch ertragen, dass Personen unterschiedliche Auffassungen haben. Und dennoch kann ich einen Wunsch formulieren. Ich habe den Wunsch, dass die Politik der nächsten Jahre im Vollzug nicht der Illusion der Erzeugung von Sicherheit im Sinne eines repressiven Vollzugs, wie wir das auch eingangs unseres Gesprächs hatten, auf den Leim geht, sprich in dem Koalitionsvertrag der jetzigen Koalition steht ja als großes Vorhaben, dass jetzt Hunde im Vollzug zur Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden sollen. Hunde kommen schon in den Vollzug derzeit, also wenn es sozusagen entsprechend begründete Fälle gibt, die kommen dann vom Zoll. Und ich glaube, also mein Wunsch wäre, dass Vollzugspolitik nicht so verstanden wird, dass dem Grunde nach falsche Versprechen über symbolische Akte, die am Ende aber nur repressiv wirken, vermittelt werden.
Danke für dieses schöne Schlusswort. Frau Kreck, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für dieses wunderbare Gespräch, was wir mit Ihnen führen durften.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
Ja.
Und Herr Willen, natürlich auch Dank Ihnen fürs Kommen.
Ja, Ihnen auch.
Ja. Gerne. Und dann fällt mir tatsächlich leider noch ein Wunsch ein. Ich sprenge das Format.
Ja, können Sie ruhig.
Machen Sie weiter so. Danke für diesen wunderbaren Podcast. Es ist wirklich eine große Bereicherung.
Das machen wir gerne.
Ja, machen wir. Okay.
Ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.